Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio von Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Geht es mit dem Christentum in Deutschland wirklich nur noch bergab? Öffentlich diskutiert werden seit Jahren die Krisen, Aufreger und Skandale in der katholischen Kirche. Die positiven Leistungen und die Aufbrüche werden dagegen viel zu wenig wahrgenommen. Viele dieser Aufbrüche vollziehen sich heute durch die neuen geistlichen Gemeinschaften. Das sind zumeist Laienbewegungen, die sich besonders der Evangelisation in der Kirche verschrieben haben. Es gibt aber auch hoffnungsvolle Initiativen, an denen die römische Kurie beteiligt ist. Und dazu zählt der JUCAT. Der JUCAT ist der 2011 veröffentlichte Jugendkatechismus der römisch-katholischen Kirche, was sich zugegebenermaßen auf den ersten Eindruck hin vielleicht noch nicht so interessant anhört. Das Besondere an diesem Katechismus ist jedoch, dass er unter Mitwirkung von über 60 Jugendlichen entstand, die ihre Fragen einbrachten, auf die Verständlichkeit der Texte achteten und Fotos zur Verfügung stellten. Es ist also gleichsam ein Projekt von Jugendlichen für Jugendliche. Die Ausgaben in bereits mehr als 30 Sprachen sind in Millionen Auflage erschienen. Und das Projekt wächst weiter. Es ist zu einer richtigen Bewegung geworden. Und Bernhard Meuser ist der Mann, der für die deutsche Ausgabe des JUCAT verantwortlich ist. Mit ihm sprach Berthold Pelster.
Es ist das meistverkaufte katholische Buch der Welt nach der Bibel. Der JUCAT, der Jugendkatechismus der katholischen Kirche. Seit 2011 gibt es ihn. 6 Millionen Mal wurde er inzwischen gedruckt. In rund 40 Sprachen ist er erhältlich. In mehr als 100 Ländern wird er gelesen. Ein Katechismus erobert die Welt. Mitentwickelt hat ihn Bernhard Meuser, Theologe und Publizist, heute Leiter des JUCAT Verlags und Geschäftsführer der JUCAT Stiftung. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Herr Meuser.
Herzlich willkommen, ja.
Ein Katechismus für junge Menschen. Ist das jetzt eine neue Erfindung der katholischen Kirche oder hat es etwas Vergleichbares auch schon in früheren Zeiten gegeben?
Ja, also auffällig ist, wo immer es Reformbewegungen in der Kirche gab, spielt der Katechismus eine ganz besondere Rolle. Denken Sie an die Reformation. Luther war angetreten, um der Welt sozusagen die Bibel zu schenken. Und er unterbrach seine Bibelübersetzung, weil er gesehen hat, ohne Katechismus fliegen mir die Fetzen um die Ohren. Er hat also 2 Katechismen geschrieben und dann erst die Bibel weiter übersetzt. Wissen wenige Leute. Also der Katechismus und die Bibel gehören irgendwie zusammen. Auch die Gegenreformation hat davon gelebt, dass es einen Petrus Canisius gab, dass es dann den großen Katechismus gab. Und so ist jetzt auch die neue Evangelisierungsbewegung eigentlich undenkbar, ohne dass es gute Katechismen gibt.
Manche Leute zucken ja etwas zusammen, wenn sie das Wort Katechismus hören. Das mag damit zu tun haben, dass vor einigen Jahrzehnten viele Christen etwas gequält worden sind, indem sie Fragen und Antworten auswendig lernen mussten. Ist dieses Gefühl heute noch vorhanden oder sind die jungen Leute heute da ganz unvoreingenommen?
Also ich bin selbst ein Katechismusgeschädigter. Ich stamme noch aus dieser Generation, die traktiert wurde mit einem schwer verständlichen Katechismus, mit Dingen, die ich auswendig lernen musste und nicht verstand. Und ich habe in den letzten 10, 15 Jahren eine völlige Neuentwicklung bei mir vorgestellt. Ich habe festgestellt, dass man die Essentials des Glaubens, also das, was wirklich notwendig ist, also die 12 Artikel des Glaubens, die Sakramente, die Ethik, das Gebet, dass man da auch lernen muss, ja, dass man wissen muss, worum es geht. Sie haben ja heute die Situation, dass wir komplett unseren Content verloren haben, also eine Festplatte, von der Content gelöscht ist. Leute wissen nicht, was Trinität ist. Sie wissen nicht, warum sie sonst was in die Kirche gehen sollen. Sie wissen nicht, was ein Priester ist. Sie wissen nicht, was die Eucharistie ist. Sie haben vielleicht fromme Gefühle und halten sich für gläubig, aber zum Glauben gehört, dass wir die große Lerngeschichte des Glaubens nachvollziehen. Also das ist Katechese und darum ist das ganz wichtig. Und ich habe also einfach durch meine Biografie auch gelernt, wie wichtig der Katechismus ist.
Wie kam es denn zu dieser Idee, einen Katechismus speziell für junge Menschen zu machen?
Es war einfach so, ich war seinerzeit im Jahr 2005 Verleger von Padloch und hatte vom Vatikan eine Lizenz erworben, das Kompendium zum Katechismus zu drucken. Also das ist der Versuch, den großen Weltkatechismus, also das große Projekt von Johannes Paul und auch von Kardinal Ratzinger, herunterzubrechen auf ein verständliches Maß, auf eine Ebene, in der man Katechismus in den Familien mit jungen Leuten lesen konnte. Und nun hatte ich dieses Buch in deutscher Sprache, ich druckte es und ging dann unter anderem nach Wien, um mit Kardinal Schönborn dieses Projekt der Öffentlichkeit vorzustellen. Und da gab es einen kleinen Eklat. Da ist eine Frau aufgestanden und hat gesagt, also Herr Kardinal, ich hätte dieses Buch so gerne gekauft, für mich und für meine Kinder, 3 Kinder. Und ich muss ihr einfach sagen, ich habe darauf verzichtet. Das Buch ist ja so langweilig. Ja. Großes Gelächter und so. Kardinal hat ein bisschen darauf reagiert. Jedenfalls, wir haben uns anschließend beim Glas Wein zusammengesetzt und ich sagte dem Kardinal, wissen Sie, Herr Kardinal, so Unrecht, so ganz Unrecht hat die Dame ja nicht. Das ist ein gutes theologisches Werk, aber wenn man damit an die Leute ran will, muss man sagen, dann ist es nicht gelungen. Warum greifen Sie denn die Idee nicht auf und gehen Sie nach Rom, sagen Sie dem Papst, er soll einen Jugendkatechismus in Auftrag geben?
Dieses Kompendium des großen Katechismus ist wahrscheinlich für junge Leute oder wirkt für junge Leute wie eine große Bleiwüste. Es Richtig. Gibt nur Texte. Ja. Und was sich jetzt bei dem, wodurch sich der Jugendkatechismus, der JUKAT unterscheidet, ist gerade seine grafische Gestaltung. Ja. Vielleicht können Sie dazu ein paar Worte sagen.
Also wir haben im Grunde verschiedene Dinge gemacht. Wir haben einerseits jetzt, wenn man das vom verlegerisch-publizistischen her sieht, wir haben einmal das Markentechnik auf ein altes Genre Katechismus, also ein eigentlich, man glaubte damals, ein totes Genre. Wir haben gesagt, nein, das ist eine alte, seit Augustinus kennt man das Wort Katechismus, eine alte, große, ein großes Schema und das kann man neu beleben. Also haben wir Markentechnik angewandt. Markentechnik heißt, was man bei Coca-Cola oder von BMW oder so, man muss es wiedererkennen, es muss eine Grundfarbe haben, muss identische Elemente haben, es muss ein Styling haben, das übertragbar ist auf andere Welten. So.
Das heißt, der Katechismus braucht im Grunde genommen ein neues Gewand.
Ein neues Gewand. Dann haben wir aber gesagt, es darf nicht nur die Außenseite sein, sondern es muss, Katechismus muss, und da hat Schönborn den entscheidenden Hinweis gegeben, mit der Zielgruppe gemacht werden. Also nicht hingehen und sagen, wir wissen jetzt, was Glauben ist und das schreiben wir jetzt mal schön auf und das verpacken wir jetzt schön und dann kriegen die das vor die Füße geworfen und dann sollen die das mal schön fressen. Ja, so. Das ist so die alte Idee. Ja? Und die neue Idee ist zu sagen, nein, man muss, wenn man etwas für junge Leute machen will, muss man es mit jungen Leuten machen. So sind wir in den Wald gegangen, haben Waldcamps gemacht. Und haben 2 Sommer damit verbracht, mit 50 jungen Leuten zu lesen, zu hören, Widerstände, Fragen, Zweifel und so weiter. Und auch ihre Ideen. Sagt, ja, wir hätten gern Fotos drin. Und die können wir machen. Hallo, wir können uns beteiligen, ja? Und dann haben die tolle Fotos geliefert, ja? Und da kam sogar jemand und sagte, ich kenne da einen, der malt so christliche Strichmännchen. Super, ja? Also wir dachten, also, na hallo, ja?
Strichmännchen. Gerade diese Strichmännchen sind sehr, sehr markant. Für den JUKAT, was wird damit dargestellt?
Ja, also wissen Sie, wir haben selber nicht genau gewusst, warum die so wichtig sind. Wir haben erfahren, als der JUKAT plötzlich in alle Länder ging, ja, also vom Weltjugendtag aus in Madrid, ging das innerhalb von Wochen. Ja, aus aller Welt kamen Anfragen, ja, wollen wir auch. Und Papst Benedikt hatte damals auch die Angst, ja, wie kann man das denn inkulturieren, ja, wie kann man das denn in eine andere Kultur übersetzen? Und da haben wir festgestellt, das, was am schnellsten und am besten funktioniert, sind die Strichmenschen. Die klappen in China, die können sie in Korea, Brasilien, in Schwarzafrika, im arabischen Raum, überall lachen die Leute, wenn sie die Strichmännchen sehen. Es bringt eine Leichtigkeit, einen Humor rein und so weiter. Ja? Bilder müssen sie rausnehmen. Also so sind die Strichmenschen zu einem entscheidenden Moment Treiber geworden, dass heute nochmal ein universales Buch möglich ist und nicht nur indonesischen Katechismus und einen südbrasilianischen oder weiß ich was.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Heute ist der JUKAT, der Jugendkatechismus der katholischen Kirche, unser Thema. Berthold Pelster befragte hierzu den JUKAT-Beauftragten für Deutschland, Bernhard Meuser.
Sie haben vorhin diese Jugendcamps erwähnt. Ja. War das nur im deutschsprachigen Raum oder war da eine internationale Komponente mit drin?
Nein, also die hatten wir damals noch nicht. Es war halt eben rein, der Zufall war halt so, dass Kardinal Schönborn sagte, ja, wir könnten den Katechismus gebrauchen. Ich war halt eben ein deutscher Verleger und wir haben halt ein Team gebildet, zwei Laien, zwei Priester, haben uns Leute gesucht, haben einfach mal angefangen. Wir haben gesagt, wir wollten kein Geld haben, das war von vornherein klar. Wenn es Geld gibt, rein in einen Topf. Ja? Und wir wussten auch nicht, ob es die Kirche annimmt, wir wussten nicht, ob das klappt mit den Jugendlichen, wir wussten nicht, ob wir das schaffen würden mit unseren Kräften. Aber mit Gottes Gnade, muss ich sagen, ja, also es gab viele Momente, wo wir gesagt haben, geht gar nicht mehr, wir hören auf, ist es dann gelungen, ja.
In der Vorbereitung unserer heutigen Sendung habe ich gelesen, dass dieses Logo, das ist das große Y, auch von Jugendlichen entworfen worden ist.
Ja.
Und ein wichtiger Bestandteil dieser ja. Markendimension darstellt.
Ja. Also wir haben dann bei dem zweiten Camp, haben wir mal gesagt, ja, also lasst uns doch etwas machen, womit wir den Titel für das Cover schaffen können. Und so haben alle gemalt, haben ihre Kreuze gemalt, ja. Und es war eine bunte Fülle, eine unglaublich schöne Fülle. Also ich habe heute noch Bilder davon zu Hause. Und der Grafiker hat das dann, der Alexander, der war dabei, der hat das dann reduziert und hat dieses Y da gebildet. Übrigens ist auch der Name auch da entstanden, ne? Also wir hatten ganz klassisch abgekürzt JUKAT, Jugendkatechismus. Wir arbeiten am Jugendkatechismus. Und eines Tages sagt ein Mädel, sagt also, hey, JUKAT, das klingt doch wie YouTube, ja? Alle lachten und probieren wir es mal. Wenn die es in Rom nicht wollen, können sie es uns ja rausstreichen. Aber sie wollen.
Wie ist denn dieser Katechismus inhaltlich aufbereitet?
Ja, also er folgt ganz klar der Struktur des großen Katechismus. Ja? Und viele Leute wissen gar nicht, was ein Katechismus ist. Ja? Also ich sage immer, Katechismus ist das, was du unbedingt brauchst, um ein Christ zu sein. All you need to know. Alles, was du wissen musst, um ein Christ zu sein, das steht im Katechismus. Also die große Glaubensgeschichte in den 12 Artikeln. Ja? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer und so weiter. Im Credo. Das zweite sind die Sakramente. 7 Sakramente, nicht 5 Sakramente. Das dritte ist die Ethik. Alle 10 Gebote. Das vierte ist das Gebet. Wenn man diese Elemente hat dann, und sie auch Reflex hat und darüber Rechenschaft geben kann, dann ist man ein Christ. Natürlich rekurriert das immer auf die Bibel, ja, die Bibel als die eigentliche Urquelle. Aber das bildet also im Grunde genommen das Gerüst auch vom JUKAT.
Der JUKAT hat auch ein Vorwort von einer sehr prominenten Persönlichkeit. Papst Benedikt XVI. Hat das Vorwort geschrieben. Wie kam es dazu?
Ja, also Papst Benedikt musste zunächst einmal überzeugt werden, dass dieses Projekt, was da in Deutschland entstanden ist, also ich kannte mich ja, also wir als Verleger, war in den 90er Jahren schon bei ihm gewesen, aber er wusste nicht, jetzt kommen da junge Leute aus Deutschland und sagen, wir haben einen Katechismus. Also wir hatten die Fürsprache mehrerer Kardinäle, die das vorher abgecheckt haben. Aber Benedikt war zunächst sehr skeptisch. Und dann hat ihm jemand gesagt, ja, aber bring's doch auf den Weltjugendtag, ja? Wir haben das Kompendium zum Katechismus getestet und haben es aus den Papierkörben gefischt. Ja. Da ist was, was jung und frisch ist und da kann man es mal ausprobieren. Und dann kam eines Tages die Überraschung, der Kardinal Schönborn kam von Castel Gandolfo zurück und sagt, Herr Meuser, ich habe eine Überraschung für Sie. Und Sie werden sich freuen. Ja. Und ich mache den Umschlag auf und da war dieses Vorwort drin. Ja. Und man sieht, Also es ist vielleicht das persönlichste Vorwort vom Papst, ja. Und der tiefste und herzlichste Appell an junge Menschen, ja. Also man muss wissen, zu dieser Zeit Missbrauchsaffäre kickte hoch, ja. Der Papst in der großen Bedrängnis, auch in der großen Verzweiflung, kann man fast sagen, über den Niedergang des Glaubens, gerade in Westeuropa, in seiner Heimat. Und er stößt Neuevangelisierung neu an. Ne? Also das Thema von Paul VI., das Herzensthema von Johannes Paul II. Und jetzt nochmal Benedikt. Ja, Mensch, jetzt müssen wir es aber packen. Ne? Und er sieht plötzlich die jungen Leute, die Vision junger Menschen, sie könnten doch die Aufgabe übernehmen, was alle die Alten nicht geschafft haben, nicht die Priester, nicht die Bischöfe, nicht die Familie, nicht, ja, so. Sehr kritisch. Der Papst, Paul Barth hat mal gesagt, der Papst Benedikt ist der erste Kritiker seiner Kirche, ja. Sehr kritisch, ja. Und da sieht er plötzlich Menschenskind, der Idealismus der Jungen. Wenn man die begeistern können, dass sie sich den Glauben sozusagen holen, wo sie nicht gebracht kriegen, ja. Und das kommt in diesem Vorwort sehr stark raus.
Es gibt in diesem Vorwort auch einen sehr markanten Satz. Ich zitiere ihn mal. Papst Benedikt schreibt dort: Ihr müsst im Glauben noch viel tiefer verwurzelt sein als die Generation eurer Eltern, um den Herausforderungen und Versuchungen dieser Zeit mit Kraft und Entschiedenheit entgegentreten zu können. Ist es heutzutage schwieriger, Christ zu sein, als noch vor, sagen wir mal, 30, 40, 50 Jahren?
Ja, entschieden. Also wir sind in einer völlig neuen Phase eingetreten. Und zwar haben wir vielleicht zum ersten Mal etwas, was es in 2000 Jahren noch nicht gab, ein Christentum der Freiheit. Ich will ja gleich erklären, was ich damit meine. Ja? Wir haben heute eine Gesellschaft, die durch eine hohe Mobilität gekennzeichnet ist. Du gehst hier auf eine Schule, dann studierst du dort, dann studierst du 2 Jahre dort, bist vielleicht im Ausland, dann lernst du irgendwo jemanden kennen, der irgendeinen Glauben oder gar keinen hat, verbindest dich mit ihm, heiratest ihn möglicherweise sogar und so und bist dann plötzlich an einem Ort, der dich ganz weit wegbringt von deinen Wurzeln. Und das, was du mitnimmst, den Schatz deines Glaubens, der muss sich in einer völlig individualisierten Situation bewähren. Ja? Und du musst aus Freiheit und Entscheidung sagen, ich will das, ich will ein Christ sein. Ich kann mich nicht mehr darauf verlassen, dass meine Dorfgemeinschaft mich da irgendwie schon sonntags mit in die Kirche nimmt oder dass irgendwelche Lehrer mir irgendwie was beibringen, was für immer hält. Nein, ich muss aus der Entscheidung heraus leben, ich muss diese Entscheidung immer wieder erneuern und ich muss tief im Gebet sein, sonst habe ich die Tools nicht, ja, um heute Christ zu sein. Darum, was heute wie der totale Niedergang aussieht, kann auch der Weg sein zu einer neuen Form, neuen Gestalt des Christseins.
Weltkirche aktuell, heute mit einer Sendung über den JUKAT, den Jugendkatechismus der katholischen Kirche. Unser Gesprächsgast ist Bernhard Meuser, Leiter des JUKAT Verlags und Geschäftsführer der JUKAT Stiftung.
Anscheinend hat das Ganze also auch sehr viel mit Neuevangelisierung zu tun. Richtig. Stehen Sie da auch in Kontakt mit dem Päpstlichen Rat zur Förderung der Neuevangelisierung zum Beispiel?
Ja, wir sind in bestem Einvernehmen dort mit. Also wir haben eine enge Zusammenarbeit. Wir waren jetzt gerade wieder in Rom, haben die Glaubenskongregation besucht, haben die Neuevangelisierung besucht, die sozialen Kommunikationsmittel besucht, den Rat Justitia et Pax. Also wir sind dadurch, dass wir eben gerade mit dieser Initiative von unten so einen durchschlagenden Erfolg hatten, ja, und wir mit immer neuen Büchern, immer neue Inhalte weltweit streuen können, werden wir so mit offenen Armen aufgenommen. Und gerade mit der Neuevangelisierung verbindet uns eine tiefe gemeinsame Anstrengung und es wird im nächsten Jahr, Termin steht schon fest, im Januar, so eine sogenannte interdikasterielle Konferenz geben. Das heißt, also alle Ministerien des Papstes werden an einem JUKAT-Workshop teilnehmen und sehen, was man da machen kann. Dann hören wir die Wünsche und die Kardinäle können auch mal sehen, was wir so alles angedreht haben.
In dem Vorwort zum JUKAT schreibt Papst Benedikt auch, oder er ruft die Jugendlichen dazu auf, Lerngemeinschaften zu bilden. Was meint er damit und wie geht das praktisch?
Ja, also wir haben das mal so als Study Groups bezeichnet. Ja? Also zunächst einmal arbeiten wir gegen eine gefühlte Religion an. Ne? Also viele Leute sagen, ich habe meinen Glauben, du hast deinen Glauben. Und so diese gefühlte Etwas ist dann sozusagen ein Glauben. Aber das ist ja nicht der christliche Glaube. Ja? Der christliche Glaube, sage ich mal, ist ein reicher Kosmos, der beginnt bei Abraham. Ja? Abraham hat sozusagen diese große monotheistische Vision. Ja? Und er entdeckt einen Gott und folgt diesem Gott. Da kommt Mose und sagt, ja, wenn du Gott gefallen willst, Gott gefällig sein willst, da gibt es Gebote. Ja? Da kommen die Psalmen, die Ursprache des Gebetes. Also es gibt kein Beten, das nicht sozusagen in die Muttermaterie der Sprache, der biblischen Gebetssprache eintaucht. Die Propheten sind heute noch unsere Kritiker. So, das heißt, Glaube ist nicht das, was ich in ihnen fühle, sondern es Partizipation. Ich nehme an etwas teil und sage, hallo, ja, die Psalmen, das sind meine Geschichte. Abraham, da kann ich von lernen. Mit Jesus verbunden zu sein, ist die zentrale Wahrheit. So, also da muss man diesen Prozess der Partizipation rein. Und das kann nicht nur eine intellektuelle Partizipation sein, sondern auch eine existenzielle. Daher, das spielt auf Jüngerschaft zu. Ja? Das heißt, es muss Gruppen geben, in denen man miteinander lernt, miteinander den Glauben teilt, miteinander das Leben teilt, miteinander diakonisch ist, karitativ ist. Und solange ein Christentum existiert, wo so ein paar Hauptamtliche da spielen und das Volk ist passiv und wird bespielt, wird sich gar nichts ändern. Ja? Es müssen Lerngruppen entstehen, also Jüngergruppen entstehen, Jüngerkreis.
Und das wird
vom
sogenannten UCAT-Zentrum auch gefördert und weltweit unterstützt.
Ja, also wir sind nicht der Meinung, dass wir jetzt wissen, wie es geht und alles von hier aus und von Europa und geschickte Pläne und Strategien, sondern wir haben Folgendes gemacht. Wir haben einfach im Internet geschaut, wo passiert was? Wo hat dieses Vorwort von Benedikt etwas ausgelöst? Da haben wir gesehen, in Philippinen, Facebook-Seite, 25.000 Teilnehmer, lauter junge Leute, gründen Gruppen, arbeiten mit dem Katechismus, mit der Bibel. Dann haben wir gesehen, in Brasilien ist ein Missionsteam unterwegs von jungen Leuten. Ja, so. Die gehen auf die Dörfer, versammeln ein paar Tage die jungen Leute, fahren aufs nächste Dorf, werden von der Diözese X eingeladen, von der Diözese Y. Dann haben wir gesehen, in Arabien, ein Jugendseelsorger, der die jungen Leute sammelt, sie schult und sagt, bleibt hier, hallo, wir können hier, wenn wir christliche zusammenhalten, können wir eine neue Gesellschaft schaffen. Afrika. So. Und dann haben wir gesagt, wir wollen diese Initiativen fördern. Das heißt, wir laden diese charismatischen jungen Leute ein, jedes Jahr. Wir nennen das Projekt UCAT Development Project, UDPRO. Ja? Das sind also UDPROs. Und die kommen dann hierher und bringen ihre Pläne mit. Häufig von Bischöfen geschickt. Und die Bischöfe sagen, ja, ich bräuchte dringend ein Glaubenszentrum für junge Leute. So. Und dann entwickeln wir das mit den Leuten bis hin zum Businessplan. Irgendwann muss das auf eigenen Füßen stehen. Aber wir können, da wir ja auch enge Kooperation mit Kirche in Not haben, dann immer mal Kirche in Not sagen, schau mal, hier sind fantastische Entwicklungen, könntet ihr nicht mal schauen, ob das förderungswürdig ist. Ja?
Also offensichtlich hat dieses UCAT-Projekt weite Kreise gezogen, ja. Weltweit ein sehr erfolgreiches Projekt. Das hatte zur Folge, dass sie weitere Produkte erfunden haben, weitere Bücher. Zum Beispiel ein Buch, das die Beichte fördert unter Jugendlichen. Sie haben ein Jugendgebetbuch entworfen. Sie haben ein Firmenbuch entworfen. Das neueste oder eins der neuesten Projekte scheint ein Buch zu sein, in dem die Soziallehre der katholischen Kirche beschrieben wird, in einer Sprache, die für junge Menschen verständlich ist.
Ja, das ist eines unserer zentralen Projekte der letzten Jahre gewesen. Im Jahr 2013, als Papst Franziskus gerade sein Amt angetreten hatte, waren wir wieder mal in Rom und es gab ein Gespräch mit dem Erzbischof Celli, dem Chef der sozialen Kommunikationsmittel. Und er hat uns einen guten Rat gegeben. Er hat gesagt, lass uns mal vom Herzen des Papstes reden. Was liegt ihm am meisten am Herzen? Erstens, er ist ein Mann der Bibel. Ja? Er kommt ganz aus der lateinamerikanischen Bibelbewegung. Er wünscht, dass es eine große Bibelbewegung. Zum Zweiten Soziallehre. Also wenn Sie was machen in den nächsten Jahren, das sind die Themen, mit denen Sie in die 100 treffen. bei Papst Franziskus.
Ja? Und deswegen haben Sie eine Ducat-Bibel entwickelt und einen Ducat.
Und einen Ducat. Und der Ducat, mit dem passiert jetzt das Gleiche, was mit dem Ducat in Madrid passierte. Papst Franziskus hat sich das Projekt zu eigen gemacht, ein tolles Vorwort geliefert, das noch geheim ist. Bis in den Juli hinein wird es geheim bleiben.
Dann wird der nächste Weltjugendtag stattfinden
in Krakau,
in Polen, ja.
Und dann kriegen die Jugendlichen den Ducat, also die Soziallehre. Und der ist auf eine ganz breite Weise entstanden. Also wir haben wieder junge Sozialwissenschaftler gesucht, die mitgearbeitet haben, 12 in der Zahl. Wir haben weltweit einen Fotowettbewerb ausgeschrieben. Wir haben Fotos vom Maidanplatz in der Ukraine gekriegt. Wir haben tolle brasilianische Fotos gekriegt. Wir haben ganz wunderbare Bilder gekriegt. Und so haben wir in einem langen, langen, langen Prozess haben wir die Soziallehre der Kirche, also Gerechtigkeit, Frieden, Flüchtlingsfrage, soziales Elend und, Punkt für Punkt abbehandelt und gesagt, was aus der Bibel und aus der Soziallehre der Kirche dazu zu sagen ist. Und dazu, wie gesagt, hat Franziskus ein tolles Vorwort geschrieben und er sagt in diesem Vorwort, ich träume von einer neuen Generation von jungen Leuten, die alles über Gerechtigkeit, Frieden und Wissen. Es können gar nicht genug sein, am liebsten 1 Million. So. Und dieser Satz, am liebsten 1 Million, hat dazu geführt, dass gerade eine internationale Kampagne vorbereitet wird. Die wird heißen 1 Million Experts. Ja? Also in verschiedenen Nationen werden also 1 Million Jugendliche gesucht, die dem Papst sagen, ich mache mit, ich höre deinen Impuls, ich studiere Soziallehre.
Und dieser Ducat wird dann an die Jugendlichen verteilt, ja. Kostenlos, wie beim letzten Mal, wie beim Ducat?
Also kostenlos, wir sind gerade noch am Überlegen, zum Teil über Buch, zum Teil als eine App. Und das wird eine sogenannte Challenge-App sein. Ja? Also junge Leute, die sich bereit erklären, ja, hallo Papst, ich, Maria, bin bereit, mache mit. Sie kriegt also eine Challenge-App und wird dann sozusagen immer wieder provoziert, neue Dinge zu lernen, eine kleine Prüfung zu machen, eine Gruppe zu gründen. Und das Ganze wird auf dieser App, die sehr hochwertig sein wird, wird in Lichtpunkten dargestellt. Ja? Also wenn jetzt gerade viele kroatische Jugendliche da mitmachen, dann geht in Kroatien das Licht an und die Deutschen wissen, hallo, hey, bei denen ist aber schon ganz schön hell, aber bei uns müsste noch was passieren. Ja?
Letzte Frage, kurze Antwort. Wo kann man weitere Informationen finden zu Ihrem Ducat-Projekt oder vielleicht sogar die Bücher bestellen?
Ja, also einfach die Seite www.ducat.org. Da ist das meiste drauf. Und wer ein bisschen im Internet Stichwort Ducat eingibt oder Jugendbibel oder Ducat, findet eine Menge.
Den christlichen Glauben anzunehmen und ihn zu praktizieren, ist in heutiger Zeit schwieriger als in früheren Zeiten, gerade auch für Jugendliche. Ihr Ducat-Projekt kann aber dazu beitragen, junge Menschen an den Glauben heranzuführen. Herr Meuser, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, Herr Welser.
Das war Weltkirche aktuell mit Bernhard Meuser, dem Leiter des Ducat-Verlags und Geschäftsführer der Ducat-Stiftung, hat Berthold Pelster heute gesprochen. Alle Infos und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.ducat.org. Und auch Kirche in Not engagiert sich sehr stark im Bereich Neuevangelisation und dazu sei Ihnen die Faltblattreihe Glaubenskompass empfohlen. Viele Themen, Personen und Zusammenhänge des christlichen Glaubens werden in diesen handlichen Publikationen erklärt. Sie können diese Reihe kostenlos bestellen bei Ihrem Kirche in Not Büro. Eine Übersicht aller Veröffentlichungen finden Sie unter www.kirche-in-not.de. Ihnen allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag. Und sag bis nächste Woche. Ade, alles Gute. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.